Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2
Lesung im 2. Heute mit der 9. und 10. Vorlesung über die Esskunst von Antonius Antus. Die 12 Vorlesungen von 1838 stellen nicht den Koch, sondern den Esser in den Mittelpunkt. Das Anliegen des Autors war es, der Mensch möge dem Vorgang des Essens alles nur erdenkliche Interesse entgegenbringen und sich der vorgesetzten Speise als würdig erweisen. Dabei geht es ihm nicht allein um bessere Tischmanieren, sondern hauptsächlich um eine Kultivierung des Geschmacks, denn je verfeinerter dieser ist, desto besser wird man zu genießen wissen, was man isst. Antus wollte so das Essen in den Rang der anderen schönen Künste erheben. Mit bürgerlichem Namen hieß Antonius Antus Gustav Blumröder. Er lebte von 1802 bis 1853 und war Arzt, Politiker und Schriftsteller. In der 9. Vorlesung wendet er sich nun explizit dem Esser als Künstler zu. In der 10. dann geht es um spezielle Essbarkeiten. Es liest Peter Fitz.
Höhere Kunstregeln. Während der gewöhnliche Esser isst, was es gerade gibt, ist der Esskünstler in Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Es ist mein wahr aufrichtiger Wunsch, dass jeder Esssinnige einen eigenen Garten oder doch ein Gärtlein haben sollte. Der Salat, den man selber gesät oder gepflanzt, den man keimen, sprossen und wachsen sieht, gewährt schon lange vorher wiederholten lieblichen Genuss, ehe er mit Essig und Öl neben dem dampfenden Braten auf dem Tisch steht. Was will auch zum Beispiel ein anderer Hase gegen den sagen, welchen man selbst geschossen? Selig wär, wie Bettina, die Bäume selbst zu erklettern und gleich den Vögeln in ihren Zweigen zu naschen vermag. Auf jenes Klettern wird der bejahtere Esskünstler freilich umso mehr verzichten müssen, je lohnender sich seine Kunstbestrebungen durch gewonnene Körperfülle bewerten. Jedoch gibt es Zwergbäume und Spaliere, wo man sich bei einiger Imagination doch in den Zweigen schwebend denken und fühlen kann. Aber nicht bloß für sich selbst wirkt der Künstler, nicht nur seine eigenen Genüsse weiß er umfassend zu gestalten und zu veredeln, es drängt ihn, auch anderen Genüsse zu verschaffen. Und dies ist das Höhere und dahin Zielenden auch vorzüglich die höheren Kunstregeln. Dass er Geld hat, wird hierbei natürlich vorausgesetzt. Für den Esskünstler nötig ist die Kunst des Vorschneidens. So wenig man aber Reiten, Fechten und Tanzen aus Büchern lernen kann, so muss auch diese Kunst praktisch mit wohlgeschliffenem großen Messer und zweizackiger Gabel in der Hand erlernt werden. Wer es gelernt hat, dem wird die Ausübung nicht die geringste Last machen, vielmehr zum Vergnügen gereichen. Ein wohlgesinnter Bewirtender wird ferner seinen Gästen schöne, brauchbare, zweckmäßige, spiegelblanke, wohlgespitzte und scharf geschliffene Waffen zu Gebote stellen. Von den Tellern will ich bloß in Erinnerung bringen, dass sie für warme Speisen wohlgewärmt sein müssen. Nun ist es aber Zeit, vom Einladen der Gäste zu sprechen, welches vielleicht schon früher hätte geschehen sollen. Dass man nicht mehr Gäste ladet, als man vollständig mit Speisen zu versehen imstande ist, versteht sich von selbst. Feinheit gehört aber dazu, solche Gäste zusammenzuladen oder zusammenzusetzen, welche auch wirklich zusammenpassen. Man glaubt insgemein, Mitglieder eines Standes, einer Fakultät, eines Kunstzweiges passten am besten zusammen. Sie passen aber nicht nur nicht am besten zusammen, sondern ganz und gar nicht. Bringen es die Verhältnisse mit sich, dass man Genossen eines Faches zu laden nicht umhin kann, so versäume man ja nicht, sie so weit als möglich auseinanderzusetzen, so dass sie nicht miteinander reden können, wenn man anders nicht Gefahr laufen will, durch stundenlange Disputationen über einen etrurischen Stiefelknecht und dergleichen das köstlichste Mahl gestört zu sehen. Nur hüte man sich vor der Grausamkeit, den Esskünstler zwischen zwei Göttinnen zu setzen. Die eigene Frau zählt für nichts. Der einladende Esskünstler wird nur daran Geschmack finden, wieder Esskünstler zu bewirten, umgekehrt aber auf das Unangenehmste sich berührt fühlen, wenn er Leuten zu essen gibt, die gar nicht wissen, was sie essen, die bloß schlucken und von den Ideen, die der Wirt mit auftragen ließ, gar keine Idee haben. Der höhere Genuss eines Kunstwerkes besteht denn doch wohl darin, dass der Genießende den Koch und Wirt versteht, wie auch der befriedigendste Lohn des Bewirtenden der ist, von seinen Gästen begriffen zu werden. Ladet man zum Essen ein, vermeide man störende Allotria. Man beabsichtige zum Beispiel vor oder nach dem Essen kein Kartenspiel. Abgesehen davon, dass man dadurch für sich selbst und die Gäste die wenig schmeichelhaften Geständnisse ablegt, man wisse nichts zu reden oder man wolle Geld gewinnen, so ist nichts geeigneter, vor Tisch den Appetit und nach Tisch die Verdauung zu stören, als das unglückselige Kartenspiel. Überhaupt fange man gleich mit der Hauptsache an und lasse das Essen zur in der Einladung bestimmten Zeit auftragen. Denn die Augenblicke des Wartens sind die peinlichsten im Menschenleben. Der Wirt und Koch erwäge wohl, dass irgendetwas Verfehltes, etwas Tadelnswertes gern von den Gästen vergrößert und als noch tadelnswerter genommen wird, wie ja auch die schiefen Türme zu Pisa und Bologna von den Zeichnern gewöhnlich noch viel schiefer abgebildet werden, als sie wirklich sind, und nehme sich in Acht. Der Bewirtende bedenke ferner, dass der Eingeladene sich aller Dankbarkeit überhoben hält, wenn er für das Genossene zu schwere Verpflichtungen zu erfüllen hat, als zum Beispiel, wenn er nach oder gar vor dem Essen ein Liebhaberkonzert, Klavierspielen, von der Tochter des Hauses hergekrähte Arien und anderes zu verwinden bekommt. Was nun die Ordnung, Wahl, Quantität und Qualität der aufzutragenden Speisen betrifft, so möchte Folgendes hierher gehören. Dass man die Suppe zuerst und nicht zuletzt aufzutragen habe, bedarf für einen einfach gesunden Sinn gar keiner weiteren Auseinandersetzung. Suppe nach Fleischspeisen, lässt Shakespeare in Troilus und Cressida den Pandarus verächtlich sagen, als nach Hektor allerlei schlechtes Volk vorüberzieht, und auch der bekannte Ausdruck »löffeln« bezeichnet sehr treffend einen mehr präludierenden, an sich ungenügenden Genuss. Man lege aber den Gästen nicht zu viel Suppe vor, denn die Suppe ist und soll für den Esser nichts weiter sein als das Klopfen des Kapellmeisters als Zeichen, dass nun die Ouvertüre beginne für das Orchester. Es ist noch kein Akkord, lediglich eine Ankündigung. Als aller Empfehlung würdig muss hier des in Italien üblichen Imbisses von Schinken, gesalzenen Zungen, Sardellen, neun Augen etc. gedacht werden. Die Speisen als Vorläufer des eigentlichen Essens haben die Aufgabe, die Esskunst nur mehr anzuregen, zu determinieren, aber nicht zu befriedigen. Goethe deutet ebenso kurz als treffend die Hauptbestandteile eines Mahles mit den Worten »Vögel, Wild und Fische« an, und allerdings sollte, meiner bescheidenen Meinung nach, keines der drei bei einem Gastmahl fehlen. Am passendsten folgten sich diese Gerichte wohl in der Weise, dass nach dem Rindfleisch oder dessen Stellvertreter und ein paar kurzen Übergangsakkorden Fische aufgetragen würden. Nach einem weiteren Übergang käme dann der oder die Braten, wild oder zahm, und diesem folgte ebenso Geflügel, zahm oder wild. Pastetchen, Torten, Krebse und dergleichen würden ein mildes Verklingen, ein süßes dahinsterbendes Decrescendo vermitteln, bis endlich das Ganze in den Schlussakkorden eines wohlbesetzten Desserts von Obst, Konfitüren etc., Butter und Käse als herkömmliche Fermate, im schmelzenden Piano sanft verhallt, wie etwa die Ouvertüre zum Don Juan eigentlich auch nicht abschließt, so wenig wie das Gastmahl. Denn nun fängt ja erst das Trinken an. In der Tat besteht die Vortrefflichkeit eines Gastmahls nicht in der Menge der Gerichte, sondern in der inneren Güte und gelungenen Zurichtung, in der harmonischen Zusammenstimmung des Vor- und Aufgetragenen, in dem geschmackvollen Ensemble, bei welchem jede einzelne Stimme noch deutlich gehört und erkannt werden kann und, was nicht zu vergessen, in der heiteren, freien Tonart. Bei einem überladenen Gastmahl hat man ein ähnliches Gefühl als in einem schnell segelnden Schiff, wo man Bäume, Häuser und Berge am Ufer verschwimmend und schwindlig vor sich vorüberlaufen sieht, und man geht davon wie aus einer großen Bildergalerie, wo man vor lauter Wald keinen Baum gesehen. Das Urteil wird verwirrt und getrübt, statt geläutert und gebildet, und statt eines ruhigen, klaren, bestimmten und bewussten Genusses hat man nichts gewonnen als ein unbehagliches Gefühl dumpfer Betäubung und chaotischen Drucks. Sollten meine Zuhörer vielleicht der bedenklichen Meinung sein, sie wären nach der Art, wie sich diese Vorlesung angekündigt, etwas ganz anderes, feineres und überhaupt mehr zu erwarten berechtigt gewesen, so mögen sie geneigtest erwägen, dass Gelehrten leicht predigen ist. Außerdem aber bedenken, was wieder Goethe sagt, nur ein Teil der Kunst kann gelehrt werden. Die Worte sind gut, aber sie sind nicht das Beste. Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Spezielle Essbarkeiten. Überblicke ich den Gegenstand meiner heutigen Vorlesung, die ganze Natur liegt vor mir auf dem Präsentierteller, so wird mir klar, dass ich auf Vollständigkeit verzichten muss und nur Einzelnes zu geben imstande bin. Es wäre nicht einmal möglich, in einer ganzen Stunde nur die bloßen Namen alles dessen auszusprechen, was der Mensch isst und essen kann. Wir überspringen das Brot, das von geizigen Gastgebern gern über Tisch gereicht wird, um unerfahrene Esser zu verlocken, recht viel davon zu essen, und kommen zu der ihm nahestehenden Kartoffel. In ihren besseren Arten ist sie eine sehr schmackhafte Speise, und zwar im einfachsten Zustande, in glühender Asche gebraten oder mit Dampf gekocht, wohl am besten. Viele Esskünstler hegen eine nicht zu billigende Geringschätzung gegen Gemüse. Häufig werden sie zerhackt aufgetragen und auf diese Art die oft so schöne Blumen- und Blattform ganz zerstört. Ein sinnig Essender wird, wo es geht, die Form auch mitessen wollen und an diesem Verfahren keine Freude finden. Allerdings bilden die Gemüse keine Speise für sich und sollen dies auch nicht. Auch wenn Aristoteles es nicht schon gesagt hätte, würde ein denkender Esser, der, was er isst, auch wirklich schmecken will, aus inneren Gründen sich aller Würzen nur mit äußerst weiser Sparsamkeit bedienen. Es ist unverantwortlich, wie oft die besten Speisen durch Überwürzung bis zur Ungenießbarkeit verdorben werden, was in den seltensten Fällen vom Essenden verbessert werden kann. Pilze und Schwämme bilden den Übergang zum Animalischen, können dieses sogar manchmal ergänzen und surrogieren. Der lohnende Genuss, welchen sie gewähren, verdient es wohl, dass man sich mit ihrer Naturgeschichte genau vertraut macht, um nicht auf Schädliche zu stoßen. Wie das Brot als Repräsentant des Vegetabilischen, so tritt das Rindfleisch als der des Animalischen auf. Beides isst man täglich, ohne dessen jemals überdrüssig zu werden, und hätte einer Mahlzeit eines von beiden gefehlt, so würde man sagen, man habe eigentlich gar nicht gegessen. Vom Fleisch im Allgemeinen gilt, dass bloß die Muskelsubstanz eigentlich den Namen Fleisch verdient, während das weiblichere Fett nur Beigabe mit Gift ist, welche letztere leider so oft für die Hauptsache gilt. Die schwammig-porösen Lungen und Milze lehnt der Esskünstler ab. Gekröse, Euter und Hoden werden mit Unrecht von manchen ebenso übertrieben erhoben, als von anderen für gar nichts erachtet. Sie haben ihr Gutes, und wer es zu schätzen weiß, lasse es sich wohlschmecken. Man hat sehr darüber gestritten, welche Tiere das beste Fleisch liefern, und namentlich konkurrierten hier Rind und Schwein, zumal letztes die meiste Ähnlichkeit und Wahlverwandtschaft mit dem Menschen habe. Kenner, welche Menschenfleisch und Schweinefleisch versucht, hätten keinen Unterschied gefunden. Die Verehrer der Wahrheit in der Mitte bestritten die Zulässigkeit der Frage überhaupt. Andere tadelten und lobten bald an diesem jenes und dieses, bald an jenem dieses und jenes, und Leute, welche überhaupt Fleischspeisen nicht vertrugen oder an bestimmten Tagen weder Rind noch Schweinefleisch essen durften, behaupteten eifrig, es tauge beides nichts. Wie man nun über die genannten Essbarkeiten überhaupt gestritten, so erstreckte sich der Disput auch auf ihre einzelnen Stücke. Doch würde mich dies, da ich anderes zu besprechen habe, zu weit führen und stelle ich deshalb billig dem Ermessen meiner sehr verehrten Damen und Herren Zuhörer spezielle Urteile hierüber anheim. Wohl zu beherzigen ist, dass am Spieß Gebratenes vor allem anders Gebratenen den Vorzug verdient. Ziegenfleisch kommt nach Galen gleich nach dem Schweinefleisch, dann erst das Kalbfleisch, das er dem Lammfleisch vorzieht. Allerdings taugt ein altes, mageres Schaf nichts. Wie aber ist's mit einem jungen, runden, schneeweißen Schäfchen? Man hat das Schaf wild machen wollen, es auf Wildbretart zugerichtet. Betrügerische Wirte geben es wohl für Rehbraten aus. Es schmeckt aber gar nicht danach, da der idyllisch sanfte Charakter des Schafs alle Wildheit vom Hause aus widerstrebt. Dasselbe gilt vom zahmen Kaninchen. Überflüssig wäre es, die jedem bekannten, wonnevollen Genüsse, die wir Hirschen, Rehen und Hasen verdanken, eigens zu besprechen. Habe ich nur noch Eichhörnchen und Gemsen genannt, so sind so ziemlich alle Essbarkeiten zusammen, die wir aus der Klasse der Säugetiere nehmen. Denn junge Kamele, Antilopen, Kängurus, Löwen, Bären und Elefanten, womit andere Nationen ihren Essschatz bereichern, sind leider bei uns kaum aufzutreiben. Den Säugetieren zunächst stehen die Vögel. Was aber das Rindfleisch unter den Säugetieren, das ist das Huhn unter den Vögeln. Jeder nur einigermaßen Gebildete kennt die annehmliche, spezifische Verschiedenheit der Geschmäcke von Hühnchen und Hähnchen, Poularde und Kapauen. Über den Wohlgeschmack des Fasans stimmen alle Schriftsteller überein. Groß steht der Truthahn und die Truthenne da und gewährt die befriedigendste Fülle des Genusses. In der Gegend von Lyon werden sie mit Walnüssen gemästet. Eine herrliche Idee. Gans und Ente könnte man wohl die Schweine der Vogelgeschlechter nennen. Tauben fliegen im Schlaraffenland bekanntlich gebraten herum und gelten dem Volke als Prototyp des Delikaten. Der höhere Esser stimmt nicht bei. Als einzig in ihrer Art hingegen glänzen Schnepfen und Rebhühner. Veraltet sind Schwanbraten, Störche, Pfauen etc. Vielleicht mit Unrecht. Auch Kiebitze und Trappen sollte man nicht so sehr vernachlässigen, als man gleichwohl pflegt. Über die essbaren Krokodile, Leguans und deren Eier, sowie über die Riesenschlangen weiß ich nichts zu sagen, welches zu sagen mir schwer ankommt. Wir kommen zu den Fischen. Sie sind eigentlich wohl Fleisch, eigentlich aber auch kein Fleisch. Statt darüber zu streiten, lasse man sie lieber sich schmecken. Vorzüglich geschätzt schon von alters her wegen ihrer Feinheit sind jene, welche in hochgelegenen, rasch fließenden kleineren Flüssen mit Kies und Felsgrund ein frei bewegliches Leben führen, wozu besonders die Forellen gehören. Fische dürfen bei einem Gastmahl niemals als Haupt, sondern immer nur als Zwischenessen betrachtet werden. Indem ich nunmehr über die einzelnen Fische sprechen will, wimmelt eine so große Anzahl vor mir herum, dass ich kaum weiß, wo beginn und wo end ich. Ich nenne den Aal zuerst, denn er, der Treffliche, ist der von allen verkannte, viel verlästerte und verrufene, der, wie Maria Stuart sagen könnte, ich bin besser als mein Ruf. Es ist auch jetzt noch, wo es, wie die Königin im Don Carlos sagt, keine Ritter mehr gibt, Pflicht, sich der leidenden Unschuld anzunehmen. Man sorge für zweckgemäße Zurichtung, man esse nicht gar zu viel davon und trinke ein oder zwei oder drei Gläser guten, alten, kräftigen Wein darauf, und man wird sich dieses labenden Genusses ohne alle Fährlichkeit erfreuen können. Da im Verlauf dieser Vorlesungen bereits des Öfteren von Fischen die Rede gewesen, beschränke ich mich billig darauf, nur noch die Namen folgender zur angenehmen Reminiszenz meinem Auditorium zu vergegenwärtigen. Welse, Rochen, Karpfen, Lachse, Schellfische, Schollen, Meerbarben, Seehähne, Knurrhähne, Lippfische, Meerbrassen, Barsche. Beim Krebsessen ist vor allem zierliche Fertigkeit nötig, sowohl um Anstoß zu vermeiden, als besonders um durch ungeübtes, zögerndes Verfahren nicht die größten, besten und meisten Krebse von Geübteren sich vor der Nase wegessen zu sehen. Der Glaube, die Krebse würden schmackhafter, wenn man sie mit kaltem Wasser ans Feuer setzt und kocht, beruht auf einem Vorurteil, einer irrigen Annahme, welche man zu berichtigen menschlich bestrebt sein sollte. Doch geschehen allenthalben immer bedeutendere Schritte zur Abstellung der grausamen Tierquälereien, und Zartgefühl und Menschlichkeit wird herrschend. Wird mit etwas Gutem auf der Welt Missbrauch getrieben, so ist es mit den Austern. Es hat wirklich etwas Schauderhaftes zuzusehen, wie manche Austern zu vielen Dutzenden und Hunderten verschlucken. Sonderbar ist es, dass man sich scheuen würde, zum Beispiel ein Dutzend Bratwürste zu verlangen. Austern aber immer nach Dutzenden und Hunderten bestellen zu müssen glaubt, so dass Austernessen und Vielessen für identisch genommen wird. Für den angehenden Esskünstler mag bemerkt sein, dass man, um sie zu schmecken, auch zu kauen und nicht, wie oft geschieht, bloß zu schlucken habe. Und dass man, ehe man öffentlich als Austernesser auftritt, wohl tut, ein paar Privatvorübungen vorzunehmen. Vieles, was hier noch ausgeführt werden könnte, übergehe ich und gehe zum Dessert über, auf das man in der Regel zu wenig Aufmerksamkeit und Auswahl in Beziehung auf den Hauptinhalt des Mahles wendet. Das Dessert ist eine erheiternde Erfrischung nach ernsteren Leistungen. Noch wäre manches zu sagen, aber nicht nur die sich endende Viertelstunde, sondern auch die Unaussprechlichkeit mancher Objekte lässt es nicht zu. Sehr wahr, sagt Hippokrates, Weizen und Weizen und Wein und Wein und alles, was wir genießen, ist gar sehr voneinander verschieden und macht, dass man nicht so genau davon handeln kann. Gewährt der Gesamteindruck schöner Gegenstände ungeteilten Vollgenuss, so wird der Kenner doch Lust und Belehrung auch an Prüfung und Würdigung schöner Einzelheiten finden, welche anzuregen keiner der geringsten Zwecke dieser Vorlesung war. Der Bauch, lehrt Sirach, nimmt allerlei Speise zu sich, doch ist eine Speise besser denn die andere. Daraus folgt nicht, dass man bloß nach einem trachten, eines lieben müsse, sondern vielmehr alles Liebenswürdige. Immer mit gebührender Beachtung und Achtung des Spezifischen. Nur keine Gleichgültigkeit. Shakespeares Portia sagt, die Krähe singt so lieblich wie die Lerche, wenn man auf keine lauschet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.